Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Trotz Corona hat der erste globale Klimastreiktag von Fridays for Future seit knapp einem halben Jahr begonnen, wegen der Pandemie allerdings mit Abstand und zum großen Teil im Netz. Die Kernforderung: die Staaten, die das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, sollen es auch einhalten. Das Abkommen sieht eine Begrenzung der Erwärmung auf deutlich unter 2 oder wenn möglich unter 1,5 Grad vor. Doch danach sieht es bekanntlich momentan nicht aus. Wenn die Welt weiter so viele Treibhausgase ausstößt wie derzeit, dann wäre das CO2-Budget für das gesamte 21. Jahrhundert für die 1,5 Grad nach Berechnung von Klimaforschern in knapp 7 Jahren aufgebraucht. Was zu tun ist, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, das ist gleich Thema im Gespräch mit Professor Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Außerdem im Programm: wildernde Hunde, die Wildtiere reißen, nachlässige Erbenermittlung und im Verbrauchertipp: Brillen mit Blaulichtfilter. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future fordert ein drastisches Umsteuern im Klimaschutz. Innerhalb weniger Jahre müssten wir sehr viel CO2 und andere Treibhausgase einsparen. Was würde das ganz konkret bedeuten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Volker Quaschning gesprochen. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und unterstützt auch Fridays for Future. Und zunächst habe ich ihn gefragt, wann der Kohleausstieg abgeschlossen sein muss, wenn Deutschland seinen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele leisten will.
Ja, da sollten wir uns eher an anderen europäischen Ländern orientieren. Ungarn ist beispielsweise im Jahr 2025 dabei, aus der Kohle auszusteigen. Österreich ist schon aus der Kohle raus, andere Länder auch. Deutschland ist mit dem Jahr 2038 so im hintersten Mittelfeld der Europäischen Union. Und wir wissen, wenn wir wirklich die erneuerbaren Energien, also die Solar- und Windenergie, in dem Tempo ausbauen, was wir für das Pariser Klimaschutzabkommen brauchen, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen sowieso nicht über das Jahr 2030 hinaus Kohlekraftwerke betreiben können. Und dann sollte man auch ehrlich zu den Kohlekumpels sein und sagen, also spätestens im Jahr 2030 ist Schluss.
Aber das würde konkret heißen, wir müssen die Erneuerbaren ganz schnell ausbauen und uns ganz viel einfallen lassen, damit die auch ein stabiles Energiesystem darstellen können.
Ja, selbstverständlich. Erneuerbare Energien haben im letzten Jahr nur knapp 50% des Strombedarfs gedeckt. Wir haben auch noch andere Verbraucher, also Wärme und Verkehr. Und wenn wir natürlich was abschalten wollen, brauchen wir etwas anderes, was es ersetzen kann. Und natürlich müssen wir natürlich das Ausbautempo für Solar- und Windenergie, was viel zu langsam ist, deutlich steigern. Und natürlich schwanken auch Sonne und Wind. Das wird immer kritisiert und als Angstargument aufgebracht. Als Ingenieur kann man dann nur sagen, natürlich ist das eine Schwankung. Wir haben die Lösung dafür, das ist ein Speicher. Und die muss man natürlich zeitgleich mit den erneuerbaren Energien, also der Solar- und der Windenergie, dann auch aufbauen.
Inwiefern brauchen wir Gas als Brückentechnologie?
Ja, da muss man sehr differenziert sich das anschauen. Wir wissen, dass wir eigentlich in 15 Jahren klimaneutral sein müssen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Und ich habe so ein bisschen Sorge, die großen Energiekonzerne und die Politik sitzen massiv auf Gas, derzeit auf fossiles Erdgas. Das Erdgas ist eigentlich unwesentlich besser als die Kohle, weil wir haben zwar weniger CO2-Emissionen bei der Verbrennung von Erdgas, aber bei der Förderung von Erdgas entstehen sehr, sehr viele Methanleckagen, die einen gravierenden Treibhauseffekt haben. Und es gibt Untersuchungen, auch zum Beispiel mit Fracking-Gas in den USA, dass es da vollkommen egal ist, ob ich Gas oder Kohle verbrenne. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Wir brauchen natürlich auch einen Ausstiegsplan gleich für das Erdgas, und zwar innerhalb der nächsten 15 Jahre. Und den gibt es in der Politik nicht. Man verspricht, dass irgendwann mal grüner Wasserstoff kommt. Der ist aber sehr teuer, sehr ineffizient herzustellen, und dieses Versprechen wird nicht aufgehen. Und deswegen habe ich da sehr, sehr große Sorge, dass man jetzt schon wieder auf das falsche Pferd setzt.
Ein großer Teil unseres CO2-Ausstoßes geht auf die Mobilität zurück. Ist das Elektroauto das Allheilmittel?
Ja, wir wissen, dass wenn wir den deutschen, ich sag mal in Anführungszeichen, Automobilwahn auf den Rest der Welt übertragen wollen, dann brauchen wir nochmal 3 Milliarden zusätzliche Autos. Wir haben in Deutschland etwa 47 Millionen Autos auf 83 Millionen Einwohner. Das können wir im Rest der Welt nicht genauso machen. Und deswegen brauchen wir ein Verkehrskonzept, das mit viel, viel weniger Autos auskommt. Das heißt, wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr, wir brauchen mehr Fahrräder. Aber es ist auch ganz klar, in 15 Jahren werden wir auch nicht ohne Autos auskommen. Und dann können wir ganz klar sagen, die Autos, die dann noch auf der Straße unterwegs sind, das müssen Elektroautos sein. Wir müssen auf da aber auch schauen, dass bei der Herstellung erneuerbare Energien verwendet werden kann. Und der Strom für die Elektroautos, der muss dann auch erneuerbar sein. Das heißt, wenn wir nicht gleichzeitig Sonne und Wind ausbauen und ich sag mal, die Elektroautos mit Kohlekraftwerken betreiben, dann haben wir natürlich am Ende nicht viel gewonnen.
Das heißt, ein Ende des Verbrennerneubaus Mitte des nächsten Jahrzehnts, wie es Verkehrsminister Andreas Scheuer vorschwebt, wäre nicht konform mit dem Pariser Abkommen.
Definitiv nein. Also wir wissen, dass Verbrennerautos relativ lange halten. VW baut in diesem Fall leider sehr gute Autos, die über 20 Jahre dann auf diesem Planeten herumfahren. Und wenn wir im Jahr 2035 noch dann immer noch Verbrenner auf die Straße bringen, dann sind die ja nochmal 20 Jahre länger unterwegs. Und das ist eigentlich viel zu spät. Die würden dann noch zu einem Zeitpunkt auf dem Planeten herumfahren, wo wir schon lange weltweit klimaneutral sein müssten. Und deswegen brauchen wir eigentlich möglichst einen sofortigen Stopp der Produktion von Benzin- und Dieselmotoren.
Kommen wir zum Thema Gebäudesanierung. Wie stark müssen wir die beschleunigen und wie sollen wir dann heizen, meinetwegen in einem mittelmäßig gedämmten Haus, wenn wir dann auch kein Gas mehr verwenden sollen?
Ja, auch hier warnen wir schon seit Jahrzehnten, dass wir eigentlich die energetische Sanierungsrate der Gebäude deutlich nach oben treiben müssen. Dann haben wir hier wirklich eine Diskussion, die wir seit vielen Jahren führen. Jetzt muss man schauen, die Zeit ist mittlerweile knapp. Das heißt also, Gebäude zu sanieren, energetisch zu sanieren, ist relativ aufwendig und wir werden in 15 Jahren sicherlich nicht alle Gebäude mehr anfassen können. Das heißt, wir müssen versuchen, hier so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Natürlich nochmal schauen, was geht. Wir müssen auch die Neubaustandards verbessern und dann müssen wir schauen, die Öl- und die Gasheizung sind halt auch fossile Heizungen, mit denen wir nicht weiterkommen und wir setzen dann in den Szenarien ganz klar auf die elektrische Wärmepumpe als Alternativheizung. Die elektrische Wärmepumpe ist deutlich effizienter, das heißt, hier können wir aus Strom dann Wärme erzeugen, aber dann die Umgebungswärme noch mitnutzen. Das klappt technisch nicht bei allen Häusern, aber bei einem Großteil der Häuser kann man das so machen und deswegen müsste hier auch die Politik die Weichen ganz klar stellen und sagen, wir müssten möglichst sofort dafür sorgen, dass keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Auch diese leben ja 20 oder 30 Jahre und verursachen irgendwann unlösbare Probleme.
Müssen wir alle Veganerinnen und Veganer werden?
Auch das ist eine spannende Frage. Wir haben ja gerade vor ein oder zwei Jahren, als wir die großen Waldbrände in Brasilien haben, sehr betroffen dorthin geschaut und gefordert, dass Brasilien die Regenwälder schützt. Wir sind allerdings ein Teil des Problems, weil natürlich auch in Brasilien Wälder gerodet werden, um Futter für Tiere anzubauen. Das heißt also gerade der die Viehfutterproduktion ist ein großes Problem generell auch für die Flächen, auch generell für das Artensterben dieses Planeten und am Ende natürlich auch für den Treibhauseffekt. Gerade Rinder verursachen große Mengen an Methan. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, dass wir bei einer steigenden Weltbevölkerung insgesamt mit weniger Fleisch auskommen. Und das wird am Ende nur gelingen, wenn wir auch den Pro-Kopf-Fleischbedarf in Deutschland, der ja auch über dem Weltdurchschnitt liegt, deutlich reduzieren. Da gibt es aber mittlerweile hervorragende Alternativen, aber auf die muss man sich halt einlassen möchten.
Das sind ja ganz grundlegende Umstellungen, die Sie fordern. Haben wir als Ausweg aus der Corona-Krise nicht Wichtigeres zu tun aktuell?
Naja, die Corona-Krise ist ja eigentlich Kindergarten, wenn wir uns überlegen, was aus der Klimakrise auf uns zukommt. Das heißt, wenn wir das nicht stoppen und Business as usual machen, werden die Temperaturen gegen Ende des Jahrhunderts um 3, 4 oder gar 5 Grad Celsius ansteigen. Das ist der Weltdurchschnitt. Wir in Deutschland erwarten über Land noch deutlich höhere Anstiege. Das heißt, dann können das auch mal 6 oder 8 Grad werden und in der Folge können wir früher oder später in größeren Bereichen Deutschlands die Landwirtschaft vergessen? Wir verlieren den Wald, früher oder später auch die Küstenstädte. Und wenn wir sehen, was weltweit auf uns zurollt, ist am Ende dann sogar, das zeigen einige wissenschaftliche Studien sogar, die Zerstörung der menschlichen Zivilisation wirklich realistisch. Und wenn man einfach dieses Schadenspotenzial sich anguckt, dann sagt man, Corona ist eine Krise, ja, aber aus der sollten wir ja lernen. Wir sehen, dass wir sehr, sehr schlecht durch die Corona-Krise kommen, weil wir einfach nicht gut vorbereitet sind, immer nur auf Sicht fahren und die Probleme nicht langfristig angehen. Und diese Fehler, die wir jetzt in der Corona-Krise gemacht haben, die sollten wir in der Klimakrise nicht wiederholen.
Das Gespräch mit Professor Volker Quaschning haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die meisten Menschen sind irgendwie auch Tierfreunde. Doch da gibt es manchmal Konflikte, etwa wenn Hunde ihr Bedürfnis nach Freilauf dazu nutzen, Hasen, Kaninchen, Vögel oder Rehe zu hetzen und vielleicht auch zu verletzen oder sogar zu töten. Ein Problem, das immer wieder auftaucht und nur selten adäquat angegangen wird. Es gibt Vorschriften, Hunde an der Leine zu führen, aber die Realität, die ist oft eine andere. Stefan Michel mit Beobachtungen im Rheinland.
Praktisch immer hat der Hund auf Zuruf reagiert und ist bei Fuß gegangen. Aber jetzt hat er ein Reh flüchten sehen und weg ist er. Herrchen wartet eine gefühlte Ewigkeit, bis der Racker endlich zurückkehrt, mit einer blutigen Schnauze. Und nun? Der Rat von James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund.
Am besten wäre natürlich, wenn sowas passiert, dass man auch, wenn man Konsequenzen fürchten muss, den Jagdausübungsberechtigten oder die Ortspolizei darüber informiert. Weil es kann natürlich immer sein, dass ein Tier nur verletzt ist und sich dann noch eine ganze Zeit quält.
Wolf und Luchs wissen, wie sie ein erbeutetes Tier rasch töten, durch einen Biss in die Kehle. Hunde dagegen verstümmeln ihr Opfer oft nur grausam. Michael Petrak von der Forschungsstelle für Jagdkunde in Bonn hat schon manches Reh zu Gesicht bekommen, das von einem Hund angefallen wurde.
Man sieht dem Reh die Qual noch an, wenn ein Hund eine Ricke zum Beispiel reißt, kurz vor dem Setzen, beißt da von hinten zu, baust in den Bauchraum hinein. Das kann dann sein, dass die Kids rausfallen, die noch nicht zur Welt gekommen sind. Und dass wir vielfach üble Bauchverletzungen haben oder auch Verletzungen in den Keulen.
Geht es hier nur um einige wenige schwarze Schafe unter den Hundehaltern? Jagdforscher Petrak?
Das sind leider keine Einzelfälle.
Aber deutschlandweite Zahlen gibt es leider auch nicht. Michael Petrak hat in der unmittelbaren Umgebung seiner Dienststelle im Siebengebirge bei Bonn nachgezählt, mithilfe von Jägern.
Hier im Nahbereich des Siebengebirges hat es Jahre gegeben, wo wir an die 30 bis 40 gerissene Rehe hatten.
Aufs ganze Land gesehen kann man die blutige Bilanz nur grob schätzen. Sicher sind es Tausende, vielleicht Zehntausende Wildtiere, die jedes Jahr aufs Konto wildernder Hunde gehen. Magnus Wessel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert.
Hunde gehören an die Leine, wenn sie draußen sind, es sei denn, es ist eine ausgewiesene Lauffläche für sowas.
Eine allgemeine Leinenpflicht gilt bislang nur in Siedlungsbereichen. Auf Feld- und Waldwegen darf der Hund dagegen in der Regel ohne Leine laufen. Tierschützer Brückner lehnt die Leinenpflicht auf Waldwegen nicht generell ab, betont aber, dass Hunde viel Bewegungsfreiheit brauchen.
Natürlich wäre es eine Möglichkeit, dass man dafür ausgewiesene Flächen nutzt. Das wäre auch sehr gut, auch von unserer Seite her. Nur die gibt es nicht überall und auch nicht in ausreichendem Maße.
Dagegen meint Jörg Bartscherer vom Verband für das deutsche Hundewesen.
Ich halte es nicht für gut. Ich finde, man sollte da auch immer ein bisschen auf die Vernunft der Menschen setzen und nicht immer nur Einschränkungen vornehmen. Wenn ein Hund abrufbar ist, wenn er wirklich auf einen reagiert und wenn er auf Hörzeichen reagiert, dann kann man mit ihm auch ohne Leine auf Waldwegen spazieren gehen.
Außerhalb der Wege im freien Gelände müssen Hunde sowieso immer angeleint sein. Jagdforscher Petrak.
Wir haben ja viele Gebiete, wo Anleinpflicht für die Hunde besteht. Da sollte man auch gelegentlich mal stärker kontrollieren, dass das auch umgesetzt wird. Das trifft ja für Naturschutzgebiete zu, für viele Waldgebiete. Und ich denke, gelegentlich sind dann durchaus Kontrollen einmal gut.
Wer trotz Verbotes den Hund ohne Leine laufen lässt, muss mit tausenden Euro Bußgeld rechnen. Theoretisch. Aber wann wird ein solcher Hundehalter schon einmal auf frischer Tat ertappt? Beispiel: Im Naturschutzgebiet Siebengebirge gilt die generelle Leinenpflicht. Trotzdem töten hier freilaufende Hunde jedes Jahr Dutzende von Rehen. Tierschützer Brückner findet, dass das Konsequenzen für die Halter haben müsste.
Gerade wenn es mehrfach vorkommt, dass so ein Hund schon bekannt ist, dann sollten die Ordnungsbehörden da auch entsprechende Mittel prüfen. Das kann von einem Bußgeld bis hin im Wiederholungsfall und wenn auch wirklich keine Einsicht ist, bis zu einem Hundehaltungsverbot führen.
Bleibt aber die Frage, wie man die Täter überführen soll. Da müssten dann alle Waldbesucher mithelfen und auch die Behörden müssten das Problem ernst nehmen.
Ein Beitrag von Stefan Michel. Wenn ein Mensch stirbt, dann erben andere. Doch nicht immer werden die Erben auch gefunden. Manchmal gibt es keine Nachkommen und die Verwandtschaft hat sich mit dem Erblasser oder der Erblasserin nicht gut verstanden. Dann stehen die Nachlassgerichte vor einem Problem, doch die Suche nach einer Lösung führt allzu häufig dazu, dass der Staat am Ende erbt. Das meinen jedenfalls manche Beobachter und diese Situation war gestern auch Thema auf dem Deutschen Erbrechtstag. Daniela Siebert berichtet.
Wenn nach einem Todesfall kein Erbe gefunden werden kann, dann erbt der Staat. Genauer genommen der Fiskus des jeweiligen Bundeslandes. Allerdings nicht sofort. Nach dem Tod kümmert sich zunächst ein Rechtspfleger am örtlichen Nachlassgericht um die Erbschaft. Er kann dazu auch zusätzlich einen Nachlasspfleger einsetzen und der sogar einen professionellen Erbenermittler, wenn er möchte. Sowas kann Jahre dauern. Doch tatsächlich häufen sich Fälle, in denen es Nachlassgerichte sehr eilig haben, nicht lange nach einem eventuellen Erben zu suchen. Dazu führt Knut Werner Lange, Juraprofessor in Bayreuth, einen Fall aus dem Jahr 2017 an.
Bei dem ein Amtsgericht innerhalb von nur 37 Tagen nach dem Erbfall das gesamte Verfahren zur Feststellung des Fiskus-Erbrechts einschließlich einer ergebnislosen Erbenermittlung durchgeführt hat und abgeschlossen haben will, da bin ich doch ein bisschen überrascht. Wert des Nachlasses betrug 150.000 Euro. Wenn ich dann weiterlese, dass dasselbe Nachlassgericht in einer anderen Nachlasssache das Ganze sogar innerhalb von nur 26 Tagen geschafft haben will, dann beschleichen mich schon ein bisschen ungute Gefühle. Der Nachlasswert war immerhin 400.000 Euro.
Diese Fälle hat Christina Beck für ihre Doktorarbeit recherchiert. Die Münchner Rechtsanwältin ging darin der Frage nach, welche Konfliktfelder es gibt, wenn der Staat sowohl potenzieller Erbe ist, als auch für die Erbenermittlung zuständig. Nach ihrer Beobachtung nehmen Erbschaften durch den Fiskus immer mehr zu.
Das Interesse des Fiskus, das ja eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Erbenermittlung haben sollte, spielt aber leider immer wieder rein, da eben der Fiskus als Noterbe am Ende erbt, falls kein anderer Erbe aufgefunden wird. Wir haben Indizien dafür, dass eben es nicht nur rein nach den Erbeninteressen vorgegangen wird, sondern zum Beispiel auch teilweise das Fiskus-Erbrecht festgestellt wird, obwohl man durchaus Anhaltspunkte hat, noch weiter zu ermitteln.
Thomas Lauck vermutet eher pragmatische Gründe, warum es zu solchen Vorgängen kommt. Er ist selbst studierter Rechtspfleger, arbeitet aber als Nachlasspfleger.
Was man eben sehen muss, ist, dass diese Damen und Herren bei Gericht sehr arbeitsüberlastet sind und dass natürlich dann oft so ein Fiskus-Erbrecht als schnelles, probates Mittel angesehen wird, um eben diesen Fall zu erledigen und ihn abzuschließen. Aber hier irgendwie den Leuten zu unterstellen, sie würden das machen, um dem Staat Geld zuzuschieben, aktiv, ich glaube, das geht zu weit.
Wie lange und intensiv Rechtspfleger nach Erben suchen müssen oder auch die von ihnen eingesetzten Nachlasspfleger, dazu gibt es keine Standards. Hier passiert viel, zu viel, sagen die Kritiker, nach Ermessen. Nachlasspfleger rechnen ihre Arbeit nach Stunden ab, das motiviert nicht zu schnellen Erfolgen. Das alles kann einer anderen Berufsgruppe gehörig ins Handwerk pfuschen, den professionellen Erbenermittlern. Sie recherchieren meist auf eigene Faust und auf eigene Rechnung Erben. Zur Belohnung verlangen sie im Erfolgsfall üblicherweise einen Anteil vom Erbe. Zwischen einem Viertel und einem Drittel beansprucht beispielsweise Erbenermittler Thomas Emrich, den es empört, wie schnell und leichtfertig Nachlassgerichte Fälle manchmal schließen. Keine 6 Monate dauere das mitunter.
Wenn ein Rechtspfleger statt Erben zu ermitteln, auch beim Nachlass von mehr als 250.000, das Erbe dem Fiskus zuschiebt, dann würde man das bei Kaufleuten für kriminell halten. Im Staat gilt das als Ermessen.
Wie oft erleben Sie, dass das so läuft?
Sicherlich 10-mal im Monat.
Fast alle Experten sehen Handlungsbedarf, die Situation zu verbessern. Christina Beck plädiert für ein Kontrollsystem, das die Arbeit von Nachlassgerichten und Nachlasspflegern überprüft. Thomas Emrich wünscht sich Rechtsverordnungen, die den Rechtspflegern Fristen vorgeben, binnen derer sie auch entferntere Verwandte ermitteln müssen. Sollten sie das nicht schaffen, sollten sie gezwungen werden, Erbenermittler einzuschalten. Thomas Lauck hält mehr Personal und eine bessere Ausstattung in den Gerichten für einen Teil der Lösung. Und Knut Werner Lange setzt auf mehr Transparenz.
Man könnte ja zum Beispiel auch an Internetseiten denken, dass man sagt, in den und den Nachlassfällen haben wir niemanden gefunden, deshalb stellen wir das vorläufige Staatserbrecht fest. Das hätte ja auch eine große Transparenz, sodass Menschen sich aufgefordert fühlen, dann doch nochmal nach Erben zu suchen.
Bislang ist das meiste davon nur in der Diskussion, so wie jetzt auf dem Erbrechtstag der Deutschen Anwaltschaft. Es gibt derzeit nur eine Hintertür, die die Situation etwas auffängt. Wenn der Staat das Erbe angetreten hat und doch noch ein Erbe gefunden wird, dann profitiert dieser trotz des Fiskus-Erbrechts. Knut Werner Lange.
Der Herausgabeanspruch verjährt nach 30 Jahren, dann kann ich nichts mehr herausverlangen.
Allerdings, wenn der Staat in der Zwischenzeit die geerbten Kostbarkeiten, Immobilie, Schmuck, Gemälde, was es auch sei, verkauft hat, dann bekommt der Erbe jetzt nur noch den entsprechenden Geldwert zum Zeitpunkt des Verkaufs. Eventuelle Wertgewinne sind dann perdu.
Daniela Siebert berichtete. Und an dieser Stelle noch eine Meldung zum Klima. Dürren könnten in Deutschland künftig noch extremer ausfallen, als das im Jahr 2018 in Teilen des Landes der Fall war. Eine Analyse von Klimadaten des vergangenen Jahrtausends zeige, dass für eine Megadürre mehrere Faktoren nötig seien, erklärte das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven unter einer Berufung auf eine Studie von Forschern unter seiner Leitung. Neben steigenden Temperaturen seien dies die Sonneneinstrahlung sowie bestimmte Wetterlagen und Strömungsverhältnisse im Nordatlantik, wie sie für die Zukunft prognostiziert würden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn das Licht zu viele Blautöne enthält, dann wirkt es kalt und unangenehm. Beleuchtung mit hohem Blauanteil beruhigt aber auch, und das ist manchmal erwünscht. Unsere künstlichen Lichtquellen und dem häufigen Blick von Computern geprägte Umwelt hat viele Blautöne, vielleicht zu viele. Brillen mit speziellen Blaufiltern sollen für mehr Wohlbefinden sorgen. Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer.
Stundenlang im Büro vor dem Bildschirm, am Abend noch Textnachrichten am Handy, künstliches hochenergetisches HEV-Licht, das sogenannte Blaulicht zwischen 380 und 500 Nanometern, beeinflusst immer häufiger unseren Alltag. Physikalisch gesehen gehört das Blaulicht zu den kürzesten und damit energiereichsten Lichtwellen, die draußen wie auch in Innenräumen auf das Auge prallen. Während bei Schnee spezielle Sonnenbrillen helfen und bei kurzwelligen Autoscheinwerfern gelb getönte Fahrerbrillen, gibt es für den Laptop, Computer oder Smartphone-Bildschirm Blaulichtbrillen. Von normalen, durchsichtigen Brillen sind sie für den Laien nicht zu unterscheiden, erklärt Augenoptikermeisterin Eva Geißler in ihrem Geschäft in München. Auf jeden Fall sollte man keine Fertigangebote online kaufen, sondern müsse sie sich in Neigung und Zentrierung anpassen lassen, betont die Optikerin.
Sie müssen unterscheiden zwischen Blaulichtfilter gegen hochenergetisches blaues Licht. Das ist das nach dem UV-Licht, das wir in vielen modernen Kunstlampen, in den Autoscheinwerfern drin haben, aber auch in der Sonne. Und spezielle Beschichtungen für Computer. Da geht es dann im Prinzip um eine bestimmte blaue Wellenlänge, die durch eine Reflexion in der Entspiegelung vermindert wird, damit das Sehen entspannter ist.
Um die Wirkung des Blaulichtfilters für Bildschirmarbeiten zu optimieren, sollte gerade bei jüngeren Personen unter 40 Jahren abgeklärt werden, ob eine Kurz- oder Weitsichtigkeit vorliegt, empfiehlt Geißler. Denn auch das könne zu Konzentrationsproblemen und Augenschmerzen führen. Aber natürlich gäbe es auch Blaulichtbrillen ohne Stärke, bei denen nacheinander die Kombination von drei Schichten, der Blaulichtfilter, die Entspiegelung und eine Pflegeschicht, aufgetragen werden. Die Gefahr einer Schädigung der Netzhaut durch Blaulicht, eine sogenannte Makuladegeneration, sei bei allen bisherigen Studien aber nicht nachweisbar, erklärt der Augenarzt und Sprecher des Berufsverbands der Augenärzte Deutschland, BVA, Ludger Wollring. Im BVA beschäftigt man sich spätestens mit Beginn der Pandemie mit möglichen Beeinträchtigungen bei langen Online-Tagungen oder Zoom-Besprechungen im Homeoffice, die früher bei normalem Tageslicht durchgeführt wurden.
Also diese Frage wird immer wieder diskutiert, genau wie mit dem UV-Licht. Und es hat nun zahlreiche nationale und internationale Studien dazu gegeben. Es gibt bisher keine wissenschaftliche Bestätigung, dass dieser Blaulichtanteil in irgendeiner Form das Auge schädigt. Das ist vielleicht mehr so im Bereich des subjektiven Empfindens.
Bei modernen Bildschirmen wird der Blaulichtanteil bereits überwiegend herausgefiltert. In den Computereinstellungen könne man zusätzlich die Intensität und Wärme je nach Zimmerlicht und Tageszeit regulieren, betont Augenarzt Wollring. Für alle gängigen Brillen gelte bisher schon,
dass alle Brillen eine gewisse Filterwirkung schädlicher ultravioletter Lichtanteile haben, sodass in Deutschland, wenn Sie im Fachgeschäft das kaufen, Sie kein Produkt erwerben können, was krankmachende Strahlung durchlässt.
Schlussfolgerung: Das Tragen von Blaulichtbrillen ist auch bei längerem Arbeiten, Chatten oder den Online-Konferenzschaltungen medizinisch nicht notwendig, sagt der Augenarzt. Lieber solle man auf eine ausreichende Belichtung des Homeoffice achten und in gewissen Zeitabständen eine Pause machen.
Mit dem Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer. Und da geht es unter anderem um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca.